Deutschlandfunk Kultur Interview.
Der Krieg der Gendersterne, er hört so schnell nicht auf. Der Spiegel hat am Samstag nachgelegt und fragt, ist das noch deutsch? Auch die Diskussion um Wolfgang Thierse hat ja gezeigt, wie heftig derzeit gestritten wird um geschlechtergerechtes und diskriminierungsfreies Sprechen und Handeln. Nicht verschont von dieser Debatte wird auch die heutige Jahrestagung des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache. Die Mannheimer Sprachwissenschaftlerin Prof. Dr. Heidrun Kemper ist dort zuständig für sprachliche Umbrüche des 20. Jahrhunderts. Frau Kemper, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Krakowski.
Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat neulich mal drüber nachgedacht, ob Studenten in 20 Jahren überhaupt noch Texte verstehen können, in denen das generische Maskulinum regiert. Was glauben Sie?
Ja, das wird sicher eine historische Form werden, sagen wir mal so. Also wenn die Entwicklung so weitergeht wie jetzt, dass es also ohne Frage so sein soll, dass eben Frauen markiert werden in Texten, dann wird das generische Maskulinum eine historische Form werden und eben als solche auch weiter erkannt werden. Also wir erkennen ja auch heute in Texten, die 200-300 Jahre alt sind, bestimmte historische Formen in der Semantik oder wie auch immer und können sie aber trotzdem lesen, ja, weil wir eben wissen, es handelt sich um eine historische Form.
Und sollte sich das Gendern in der einen oder anderen Form tatsächlich durchsetzen, wem würden Sie da bessere Chancen geben? Auf wen setzen Sie Ihr Geld? Ist es der Stern, der Doppelpunkt oder das Binnen-I?
Also ich persönlich habe viel Sympathie für den Stern. Ich habe weniger Sympathie fürs Binnen-I, weil das ist für mich stellt es eine Störung dar, so wenn ich mir das Wort vorstelle. Aber der Stern markiert dann eben doch sozusagen, hier passiert etwas, hier wird etwas angehängt, was natürlich wiederum auch, und das ist auch ein Argument, Feministinnen kritisieren, die sagen eben, es ist ein Anhängsel. Ja? Also das ist auch nicht unkritisch zu sehen. Von daher, ich persönlich denke, am fairsten, wenn man so sagen will, ist die Form Bürgerinnen und Bürger. Also immer beides ausschreiben, was natürlich auch ein Platzproblem darstellt und ein Sprechhindernis ist, das ist mir auch klar. Also Sie sehen, auch eine Linguistin ist sich da noch nicht so ganz im Klaren, wo es hingeht. Und jetzt der Doppelpunkt, der ist generell, scheint ein Satzzeichen, der eben auch in anderen Hinsichten Konjunktur hat. Auch bei Zitierweisen zum Beispiel wird der Doppelpunkt zunehmend verwendet und das kann ich mir gut vorstellen, dass der sich durchsetzen wird.
Es sind natürlich nicht nur Gender-Aktivistinnen, die die Sprache verändern wollen. Die Sprache verändert sich auch von selbst. Denken Sie mal an so einen Satz wie: Mit der Lockerung des Lockdowns und der Zunahme von Selbsttests könnten die Inzidenzwerte wieder steigen. Den hätten wir vor einem Jahr nun nicht über die Lippen gekriegt, oder?
Genau so ist es. Das ist ein Satz unserer heutigen Zeit, gar keine Frage. Wobei, wenn wir von Umbrüchen sprechen, müssen wir halt auch uns darüber verständigen, was wir eigentlich damit meinen. Meinen wir damit Tagesaktualitäten sozusagen, die auch ruhig mal die auch schon mal ein Jahr dauern können? Oder meinen wir wirkliche Umbrüche, die dann irgendwann auch sich im sprachlichen System niederschlagen? Denn das, worüber wir jetzt sprechen, ist Sprachgebrauch, täglicher Sprachgebrauch. Und wir passen natürlich den Sprachgebrauch an die Wirklichkeit an, wie sie im Moment ist. Das ist ja ganz klar. Wir müssen uns sprachlich darauf beziehen. Und unsere Wirklichkeit heute, seit einem Jahr, ist eben sehr dominant von Corona bestimmt. Und deswegen brauchen wir sozusagen die Corona-Wörter.
Haben Sie denn den Eindruck, dass wir gerade einen besonders massiven Umbruch in der Sprache erleben? Oder war das im 20. Jahrhundert ganz genauso?
Ja, Umbrüche hat es immer gegeben, gar keine Frage. In technischer Hinsicht, in gesellschaftlicher Hinsicht, in politischer Hinsicht. Und wie gesagt, auch hier, man muss eben definieren vorher, was man mit Umbruch meint. Also wenn ich mir zum Beispiel die Einbrüche, die politisch-gesellschaftlichen Veränderungen anschaue, 1918, 19, 33, 45, 89, 90, dann sind das massive Umbrüche, die die Sprache der Demokratie ganz stark verändert haben. Ja, oder eben auch die technischen Umbrüche. Denken Sie an all den Wortschatz, den wir brauchen, um mit Computern umzugehen. Also von daher haben wir immer solche Umbrüche gehabt. Es ist immer die Frage, wie lange dauert eine Phase, die sich dann späterhin als einen Umbruch manifestiert. Veränderungen in der Sprache, die wir aktuell wahrnehmen, sind dann nochmal was anderes. Also was wir aktuell wahrnehmen zum Beispiel, ist ja in der politischen Sprache, auch in der gesellschaftlichen Domäne eine Radikalisierung im sprachlichen Umgang. Ja, wir kennen das aus den Social Media, Hate Speech ist das Stichwort dazu, wir kennen es aus den Parlamenten. Und das ist ein Kennzeichen des heutigen Zustands der Sprache. Das Gendern gehört natürlich auch dazu. Und am Ende auch die Corona-Sprache sozusagen, von der aber ich am ehesten noch sagen würde, dass die weniger Chancen hat, zu einem Umbruchphänomen zu werden. Ja? Denn wenn Corona vorbei ist, dann werden wir auch diese Ausdrücke nicht mehr benutzen.
Heute ist Jahrestagung beim Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Natürlich auch das virtuell. Die Mannheimer Sprachwissenschaftlerin Prof. Dr. Heidrun Kemper ist dort zuständig für sprachliche Umbrüche des 20. Jahrhunderts. Frau Kemper, danke für das Gespräch und Ihnen eine hoffentlich nicht allzu anstrengende Tagung am Bildschirm.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.